Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo liebe Mamas da draußen, hier kommt wieder unsere kleine Sneak Peek. Ich will euch nicht vorenthalten, worum es heute in diesem so schönen, offenen und verlässlichen Gespräch mit meiner anderen besten Freundin Alina geht, die ich noch ein Stückchen länger kenne. Sie berichtet uns ganz offen von den Wutanfällen ihres erstgeborenen Sohnes. Er ist 4 Jahre alt, mein eigener Sohn ist 11 Monate alt und ich habe mir hier ein bisschen sie als in Anführungszeichen kleine Expertin reingeholt. Sie ist auch Sozialpädagogin, aber hat auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, was sie uns hier immer wieder spüren lässt, denn sie befinden sich auch immer noch auf ihrer Findungsphase, wie man da vielleicht den eigenen Sohn, das eigene Kind besser begleiten kann in extremeren Emotionen, aber auch anderen besonderen Situationen. Und vorab berichtet sie auch uns von ihrer Geburtserfahrung, die leider nicht so schön war. Es ist ja auch eines meiner Herzensthemen. Das kommt jetzt wahrscheinlich öfter mal in unseren Folgen. Also wen das interessiert, hört gerne rein. Und mir hat es super viel Spaß gemacht, hier mit meiner anderen besten Freundin so intim zu sprechen. Viel Spaß dabei! Hallo, ihr lieben Mamas da draußen. Willkommen hier zu einer neuen Folge beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella. Und ich weiß, es ist irritierend. Hier sitzt eine Alina, eine andere Alina, meine längste, beste Freundin. Wir kennen uns seit der 5. Klasse, nicht wie die ehemalige Alina seit der 7. Klasse. Und es ist ja ein Auftakt für uns alle, weil ich jetzt hier erstmal alleine hoste. Also herzlich willkommen, liebe Alina.
Ja, vielen Dank, auch dass du mich eingeladen hast. Ich finde es dann ganz verrückt, nur sonst schicken wir uns irgendwie nur Nachrichten oder ich schicke dir Bilder von Leberflecken von meinen Kindern, die du mir bitte angucken sollst. Und jetzt können wir uns endlich mal wieder sehen und auch richtig sprechen, ne, und nicht nur über WhatsApp oder so im Austausch stehen. Das finde ich auch toll, einen guten Termin dafür zu haben, dass wir es endlich mal schaffen irgendwie.
Schön. Ohne Witz habe ich mir auch schon gedacht, dass man hier diesen Raum fast schon immer so als Date nutzen kann. Es fühlt sich an wie Therapie ein bisschen, weil man ganz offen und ehrlich über alles sprechen kann. Ja, sehr schön.
Total.
Willst du dich erstmal kurz vorstellen?
Ja, verrückt, dass ich dir das jetzt hier irgendwie erzähle, aber gerne für alle anderen, die zuhören. Ich bin Alina, 33 Jahre alt, verheiratet, Mutter von einem 4-jährigen Sohn und einer 2,5-jährigen Tochter und habe Soziologie und Psychologie studiert, arbeite aber eigentlich schon immer als Pädagogin, viel für Jugendliche oder mit Jugendlichen. Genau, und ansonsten, ich habe keine Hobbys, ich mache keinen Sport, ich schaffe einfach irgendwie nichts in meinem Alltag, außer irgendwie zu überleben. Genau, also eigentlich so ein ganz normal, würde ich sagen.
Sehr schön. Ja, danke direkt für die ehrlichen Worte. I feel you. Ich stecke ja immer noch im ersten Babyjahr. Und wir wollen heute ein ganz besonderes Schwerpunktthema wählen. Wir haben es erstmal in Anführungszeichen Wutanfälle genannt, weil ich ja mittendrin stecke schon. Ich glaube, bei uns ging es so mit 9 Monaten los. Du kannst gleich mal bei dir berichten. Ich hoffe, ich kann hier mir den einen oder anderen Tipp klauen. Aber wir haben auch überlegt, ob es so ein bisschen Richtung High-Need-Baby gehen könnte. Aber haben beide gesagt, nee, passt nicht ganz für uns. Aber wir werden da trotzdem mal ein bisschen durch ein paar Fragen durchgehen. Aber ganz vorab wollte ich einmal ankündigen, auch für alle weiteren Folgen. Ich habe mir ja so ein bisschen überlegt, wie ich jetzt hier weitermachen möchte. Ich bin ja Assistenzärztin, wer es nicht weiß, arbeite demnächst auch wieder im Kreissaal. Und mich interessieren immer mega die Geburtsgeschichten. Deswegen würde ich das jetzt gerne immer so ein bisschen einfließen lassen. Deswegen auch gleich da die Frage an dich. Wie waren deine Geburten? Ich weiß ja, eine besonders war nicht so toll. Willst du das vielleicht ein bisschen teilen mit uns?
Ja, gerne. Ich mache das auch immer noch. Ist ja 4 Jahre schon her. Immer noch gerne, weil ich auch das Gefühl habe, dass mich das so ein bisschen die ganze Sache noch verarbeiten lässt, obwohl ich danach ja schon eine hatte, die besser war. Aber trotzdem hilft es mir auch weiterhin, wenn ich drüber rede. Wie viel Zeit habe ich denn dafür?
starte einfach erstmal. Wir gucken.
Ja, genau. Ich glaube, es hilft total, wenn man weiß, unter welchen Umständen ich meinen Sohn bekommen habe. Also es war so, dass ich kurz vorher eine Fehlgeburt mit Ausschabung hatte und sowieso super ängstlich in die ganze Schwangerschaft reingegangen bin, da super vorsichtig war, mehrfach irgendwie einen Gesundheitsdienst angerufen habe, weil ich dachte, ich habe irgendwas gegessen, was nicht sauber genug war. Also ich war da schon von der ganzen Grundhaltung sehr ängstlich und bin so auch in die Geburt gegangen. Es war ja Corona-Hochphase, es war also Mai 2020. Ich war an dem Tag noch beim Frauenarzt und der meinte, wenn die Fruchtblase platzt, ruf lieber an, hol den Krankenwagen. Wir wissen nicht ganz genau, wie tief er eben schon sitzt. Und da dachte ich halt, klar, mache ich, ne? Mein Hebamme hat es auch immer gesagt, sofort auf den Boden werfen, Handy irgendwie in der Nähe haben, ne, dass du anrufen kannst, bloß nicht irgendwie selbst ins Krankenhaus fahren. Also dieses Wissen hatte ich. Okay, ist tatsächlich geplatzt, die Fruchtblase. Gegen 9 haben wir dann den Krankenwagen angerufen, der mich auch liegend transportiert hat. Ich komme also an im Krankenhaus. Das Erste, was mir gesagt wurde von einer Hebamme, denke ich, dass es total Quatsch wäre, dass ich jetzt hier mit dem Krankenwagen ankomme. Das ist total veraltet und sowieso alles völlig übertrieben. Und ich, ja, okay, danke. War mir halt auch unangenehm in gewisser Weise. Ne? Also ich dachte, okay, jetzt spiele ich mich hier so auf und kein anderer macht das. Also war mir auch echt unangenehm. Dann wurde noch so ein ganz ekliger Corona-Schnelltest gemacht und ein CTG, Muttermund, wurde gar nicht untersucht. CTG hat keine Wehen gezeigt, weshalb ich aufs Zimmer geschickt wurde. Ich sollte eine Beruhigungstablette nehmen und schlafen. Am nächsten Morgen geht's weiter. Saß ich dann mit klitschnasser Hose in der Fruchtblase, ist ja geplatzt, alles noch weiter ausgelaufen. Ich habe mich übergeben, habe Blut verloren, war aber halt völlig für mich alleine. Mein Mann durfte ja nicht rein. Ich hatte im Einzelzimmer, weil mein Corona-Test noch nicht durch war. Hatte unfassbare Schmerzen. Habe halt auch Angst gehabt wegen dem Blut, das da irgendwie ständig mitkam. Und habe dann mehrfach geklingelt und meinte, also ich habe so Schmerzen und weiß halt gar nicht, ne, ich kann nicht schlafen und ich weiß gar nicht, wie ich das einzuordnen habe. Und wurde dann gefragt, ob ich Wehen habe. Und ich, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ne? Ich hatte noch nicht viele Freunde im Freundeskreis, die schon ein Kind bekommen haben, kannte aber nur die Aussage, okay, es fühlt sich an wie Rückenschmerzen, die irgendwie ins Bein ziehen können oder wie so Wellenbewegung. Und das hatte ich alles nicht. Ich hatte einfach nur krasse, krasse Unterleibschmerzen, wie bei der Regelblutung. Und meinte, ich weiß es nicht. Ne? Und dann hieß es nur, nein, legen Sie sich hin, schlafen Sie, morgen geht's weiter. Und ich habe es halt irgendwann nicht mehr ausgehalten, weil ich echt Schmerzen hatte und durfte dann alleine rüber in den Kreissaal. Ich dachte so, hä, ich kann doch gar nicht gehen. Wie können Sie mich jetzt hier alleine rüberlassen? Ich spucke die ganze Zeit, ich laufe hier irgendwie aus. Wie geht das? Bin dann auch angekommen, durfte in den Kreissaal rein und wurde dann untersucht. Aber erstmal die Aussage, ja, also eigentlich haben wir keine Zeit für Sie. Nebenan liegt eine Drittgebärende mit 6 Zentimeter geöffnetem Muttermund. Also eigentlich, ne, können wir sie jetzt hier nicht behandeln. Ich so, okay. Man so guckt, 5 Zentimeter geöffneter Muttermund.
Ich mach kurz Stopp. Okay, ja. Wir machen hier mal Pause, ne?
Hä? Ja, ich dachte auch, soll ich wieder zurückwatschen? Ich kann nicht, ne? Also war aber dann so weit, dass mein Mann kommen konnte. Dann war auch erstmal alles gut. Ich konnte in die Badewanne, habe einen Einlauf bekommen und fühlte sich soweit okay an. Als dann die Presswehen oder der Druck irgendwie anfing, ne, und ich dachte, okay, jetzt müsste ich aber irgendwie langsam mal drücken, durfte aber halt ewig nicht, ist halt auch die Hebamme ständig rausgegangen, ich habe mich so allein gelassen und meinte, also zu meinem Mann, bitte jetzt klingeln, ich kann nicht mehr, ich halte es einfach nicht mehr aus, aber ich war so alleine auch in dem Moment, mein Mann hat mir super geholfen, ein Glück, und irgendwann war es dann soweit, wir durften anfangen zu pressen und es hat halt einfach nicht funktioniert. Ich habe 2 Stunden gepresst, hatte dann keine Wehen mehr, diese ganzen Wehenspritzen bekommen. Aber es ging halt nicht mehr, kam halt einfach nicht durch. Es wurde viel gesprochen zwischen den Hebammen. Ich habe aber die Hälfte einfach auch nicht verstanden. Es wurde auch nicht mit mir gesprochen, sondern nur, okay, wie machen wir weiter? Kaiserschnitt, Und ich wusste einfach gar nicht. Es war auch schon völlig kraftlos. Und irgendwann waren dann 6 Leute im Raum. Und ohne es zu wissen, haben sie sich auf meinen Bauch geschmissen und mich so ausgedrückt. Also wirklich wie so eine Zahnpastatube. Und das war das Schlimmste. Erstens wusste ich nicht, dass das passiert. Und der Bauch, den ich 9 Monate so geschützt habe, ne, ich habe ja auf alles aufgepasst, wurde einfach ausgedrückt. Ich dachte, mein Kind ist da drin. Was passiert hier? Es tat höllisch weh. 6 Leute, die auch echt ruppig mit mir umgegangen sind, hat im Endeffekt nichts gebracht. Und dann kam halt die Sauglocke. Und ich habe schon gerufen, bitte, Kaiserschnitt, ich kann auch einfach nicht. Ich war völlig am Ende mit meinen Kräften. Dann haben sie also die Saug, erst noch so ein Blasen, dass meine Blase entleert wurde, was halt auch unangenehm war und schmerzhaft war. Und dann eben die Sauglocke. Beim ersten Mal anstechen hat es nicht geklappt. Es ist einfach Blut rausgespritzt. Ich habe das auf der Brille von der Schwester gesehen, die vorne eben da saß. Und ich so, wessen Blut ist das? Mein Blut von meinem Kind. Es hat einfach keiner mit mir gesprochen. Und ich hatte halt Angst, meinem Kind ist jetzt irgendwas passiert. Es wurde einfach das zweite Mal angesetzt und dann war er draußen. In dem Moment war auch alles schon wieder vergessen, ne? Aber die Reise dahin war schlimm und ich habe auch die ersten Wochen bis Monate sehr damit zu kämpfen gehabt. Es war jetzt keine traumatische Geburt, ich hatte keine Albträume oder sowas, aber einfach große Schmerzen. Ich war sehr ängstlich im Umgang mit meinem Sohn, konnte nicht alleine mit ihm sein und einfach durchgehend ängstlich und hatte halt wirklich auch körperliche Schmerzen. Lange Zeit.
Es tut mir so leid. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe es in dem Detail auch noch nie gehört. Und ich war zwischendurch hier gerade richtig geschockt, dass du so viele Sachen erleben musstest. Oh, Mano, es tut mir so leid, wirklich.
Ich hatte ja kurz danach dann schon die zweite Geburt. Die lief auch nicht optimal, also auch mit Wehenstopp. Aber die Kleine war tatsächlich ein bisschen kleiner und ist ganz gut rausgekommen. Weshalb es mir jetzt auch eigentlich gut geht. Ich hatte danach keine Schmerzen, keine Geburtsverletzungen. Es war halt eine ganz andere Erfahrung und war danach auch wirklich fit und konnte es ganz anders genießen, nur die erste Phase mit Neugeborenen. Aber die erste
Okay.
Schwangerschaft oder Geburt hat mich lange, lange beschäftigt. Auch heute noch.
Daran merkt man wieder, wie dieses Gesundheitssystem, Geburtsmedizin null darauf ausgelegt ist, ne? Also, guck mal, du bist ja schon so verletzlich da reingegangen. Also, du hattest ja schon eine schmerzliche Erfahrung davor mit der Fehlgeburt. Allein das wird ja schon nicht berücksichtigt, dass das vorkommen kann. Und es ist ja eigentlich auch egal, was in dem Lebenslauf einer Frau vorher passiert ist. Man kann ja einfach davon ausgehen, wir behandeln sie so menschengerecht, wie es halt
Ja.
nötig ist, ne? Was einfach nicht gemacht wird. Also da ist so viel falsch gelaufen. Du hast so viel Gewalt auf vielen Ebenen erfahren. Ich habe mal im Kopf überlegt, du hast auf jeden Fall direkt am Anfang ja, verbale Gewalt erfahren, wo dir schon gesagt wird, was ist das denn hier? Also, dass du klein gemacht wirst, ne, dass du so für dumm
Ja.
dargestellt wirst, ist ja nicht deine Verantwortung.
Voll.
Ja, es ist veraltet gewesen, dass man mit Blasensprung liegend transportiert werden soll. Aber hey, sogar ich sage jetzt schon meine Chefärztin, aber da, wo ich in der Klinik geboren habe, hat mir das auch gesagt. Und
Ja.
das kommt ja immer noch vom medizinischen Personal. Wenn selbst die das sagen, was sollen die Schwangere
Ja,
dafür
ich
können?
verlasse mich da drauf. Es waren zwei
Ja.
Stellen, professionelle Stellen, die mir das gesagt haben. Also, und ich weiß es halt nicht. Eine Erstgebärende, keine Ahnung, na klar mache ich das. Und
Ja,
gleich so
klar.
ein Hammer, ne, wo ich dachte,
Ja,
okay,
ja.
danke.
Ja, also das ist schon mal Gewalt. Also ich klassifiziere das hier gerade so, weil das ja mein großes Thema ist als Ärztin, dass ich das ein bisschen mehr aufdecke. Und du bist damit halt nicht alleine. Jede zweite bis dritte Schwangere berichtet davon, dass sie Gewalterfahrungen unter der Geburt hatte. Und dazu gehört zum Beispiel diese verbale Gewalt. Dann wurdest du komplett alleine gelassen. Du wurdest einfach aufs Zimmer geschickt. Also ich finde es ja erstmal okay, dass dein Muttermund nicht untersucht wurde, aber du hast das ja gar nicht selbst eingeleitet. Das wurde ja einfach nicht gemacht. Du wurdest ja im Regen stehen gelassen, ohne dass du gefragt wurdest, hey, wollen Sie wissen, wie weit Sie sind? Es wurde ja einfach davon ausgegangen, du hast keine Wehen, du kannst das ja nicht beantworten, die Frage. Wahrscheinlich hattest du schon richtig krass dolle Wehen und warst, keine Ahnung, mit dem Muttermund, wo auch schon, ne? Und wirst
Ja.
da aufs Zimmer geschickt, ganz alleine. Das ist auch Gewalt. Und das bewirkt ja alles, dass auch dein Körper, dieser ganze sensible Hormoncocktail, auf Angst schaltet und ja diesen Gebärprozess halt stoppt oder ja schwieriger macht. Auch dein Muttermund, also es wird ja alles verkrampft, du ziehst dich ja wie in dich zurück, ne? Das
Ja.
so startet ja meistens diese gefürchtete Interventionskaskade. Intervention ist ja hier auch diese Worte, die dir gegenüber ausgesprochen werden. Also
Ja, ich habe ja dazu eine Fortbildung besucht und genau das ist halt Thema, was mir auch nachträglich geholfen hat zu verstehen, okay, wie ist die Gebärmutter aufgebaut, dass nämlich einfach Muskelschichten sind und die eben einfach unter Stress durch äußere Umstände ja total in diesen Erstarrmodus kommen. Ne, ist es halt nicht so, dass wir die Gebärmutter bewegen können wie unseren Armmuskel, sondern es ist halt alles unwillkürlich passiert. Und wenn wir dann eben Stress oder Angst von außen haben, ist halt der Körper im Fluchtmodus, im Angstmodus. Und das heißt, er kann nur entweder fliehen, erstarren oder kämpfen. Und fliehen und kämpfen ist einfach nicht möglich unter der Geburt. Also erstarrt er. Ne, also die Muskelschichten können gar nicht mehr arbeiten. Und ich finde, es hat mir so gut zu verstehen, okay, ich kann körperlich gar nicht anders reagieren. Die Gebärmutter ist einfach kein Verteidigungsorgan, was weiter schlagen muss wie unser Herzschlag. Nö, Blut wird also entzogen. Wir sind also hier gerade im Erstarrmodus. Und dann ist es klar, fetale Herzfrequenz nimmt ab oder wir haben keine Wehen mehr. Und genau das alles ist mir ja irgendwie passiert, weil ich von außen diesen krassen, sogar auch innen, aber auch von außen diesen krassen Stress und diese Angst hatte. Und klar, meine Muskeln erstarren, nichts passiert mehr. Und finde, das
ja.
hat mir so geholfen zu verstehen, okay, Alina, du bist nicht schuld. Ne? Dein Körper war einfach in diesem Zustand, der von außen aber kam. Und ich finde,
Ja.
das hilft schon, das zu wissen.
Voll, hast du richtig cool erklärt, finde ich voll gut, ja. Ey. Naja, und dann, wie es da weiterging, dass du da alleine hingeschickt wirst, dass dein Mann sowieso die ganze Zeit nicht dabei sein darf. Ey, es tut mir so im Herzen weh, auch jetzt, wo ich
Ja.
weiß, wie es ist, wenn man geboren hat, ne? Also man fühlt sich ja sowieso die ganze Zeit schon so, also ich habe mich erstmal wie so ein Tier gefühlt. Das war für mich ganz, ganz komisch, dieses Animalische. Mein Körper übernimmt, überall kommen irgendwelche Flüssigkeiten raus. Man hat Angst, dass man hier auf irgendwo hinkackt, weil gar nichts mehr unter der eigenen Kontrolle ist. Ne? Allein das sind ja schon diese Gefühle, die so komplett neu sind. Auch wie du dich verhältst. Ja, sag.
Ich habe ja eh ein großes Schamgefühl in allen Bereichen. Und dann auch da einfach so entblößt zu liegen, das ist alles schlimm gewesen. Ich habe eh schon, oh Gott, ich bin hier voll übertrieben, ich komme hier mit dem Krankenwagen an, das war schon Scham, bei mir alles unangenehm. Dann voller Wasser, voller Blut, keine Wechselklamotten, das war alles unangenehm. Der komische Einlauf, alles ist unangenehm. Es hat mir auch kein gutes Gefühl gegeben. Weiß ich nicht.
Ey, und da braucht es halt so eine empathische Begleitung. Deswegen predige ich ja auch immer, ey Leute, lasst mal alle weniger in unsere Hochzeiten investieren. Scheidungsrate ist eh 50%. Also ich will mich hier nicht drüber lustig machen, aber es ist halt so, es ist so paradox. Ne? Wir geben da zehntausende Euros aus und eine Geburt kann halt leider so traumatisch verlaufen. Du hast selber gesagt, es war in dem Sinne nicht traumatisch, weil du wahrscheinlich meinst, es ist keine posttraumatische Belastungsstörung daraus entstanden. Ein Glück, ne? Ein Glück, dass du da keine Albträume und Flashbacks und sonstiges von hattest. Hätte ehrlicherweise auch sein können, weil bei dir kristallert wurde, was sowieso nicht mehr von der WHO empfohlen ist, dass da auf den Bauch sich geschmissen wird. Da können auch richtig viele kindliche und mütterliche Verletzungen draus entstehen. Ja. Also ey, Halleluja. Mann, ey.
Ich habe auch gesagt, sollte es ein drittes Kind geben, was es ja nicht geben wird. Aber dann hätte ich mir auch so eine Doula geholt. Ne? Also ich hätte gerne jemanden, der einfach die ganze Zeit bei mir dabei ist, auch medizinisches Wissen hat und nicht nur ein Häkchen mein Mann, der mir gut den Rücken streichelt, aber einfach jemanden, der auch Ahnung hat. Ne? Der weiß, okay, es ist in Ordnung, was gerade passiert und weiß ich nicht. Ja, ich brauche, glaube ich, jemanden, der mich einfach durchgehend unterstützt.
Ja, genau. Und Doulas, sagt man ja, sind eher so für das Mindset da, aber es gibt auch so viele tolle Doulas da draußen schon, die so krass in dem medizinischen Bereich ausgebildet sind. Nur ist das wieder diese blöde Grauzone, dass sie ja an sich dann nicht reingrätschen können, die eine Hebamme. Genau. Und deswegen empfinden das manche Kliniken auch schon wieder als übergriffig, dass diese Menschen dann mit anwesend sind. Aber hey, da muss man halt auch die richtige Klinik finden. Okay, ist auch wieder leichter gesagt als getan. Kleine Kliniken schließen gerade immer mehr. Aber wir müssen halt im Blick haben, wir sind ja irgendwo auch die Kundinnen dieser Kliniken und eigentlich müssten wir mal mehr wie Königinnen behandelt werden, weil die ja davon leben, wie hoch deren Geburtenrate ist. In meiner Klinik wurde immer schon gegen Oktober, November hin, eigentlich das ganze Jahr über, jeden Monat auf die Zahlen geguckt. Ey, wir müssen hier ein bisschen Werbung machen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen netter sein zu den Gebärenden, damit die Zahlen performen und wir hier Spitzenreiter im Bundesland bleiben, bla bla bla. Also will ich nur mal in dieser Richtung auch den Blick geben. Also wir haben schon Kraft inne und wenn wir vielleicht auch dann eine Klinik 5 Kilometer weiterfahren oder leider noch weiter, dann lohnt sich das teilweise, ne?
Ja, du sagst ja auch immer, dass es richtig ist, für sich selbst einzugestehen. Und ich meine, ich weiß, wie ich eigentlich ticke, ne? Dass ich angstbehaftet bin und unsicher bin. Und ich finde, es ist wichtig, dann auch für sich einzugestehen und zu sagen, nein, ich möchte diese Person bei meiner Geburt dabei haben, weil ich weiß, dass es mir persönlich hilft, ihn vielleicht nicht, ne, dass es störend wirken kann. Aber ich für mich brauche es einfach.
Ja,
das ist schon irgendwie wichtig.
Ja, sehr gut. Okay, vielen lieben Dank fürs Teilen. Kannst du nochmal genau sagen, wie diese Ausbildung oder Fortbildung heißt, die du gemacht hast?
Ja, Fachfortbildung, Umgang mit Geburtstrauma. Also ich könnte theoretisch mit Frauen arbeiten, die ein Geburtstrauma, eine belastende Geburt hatten. Trauma darf ich auf keinen Fall, aber belastende Geburten, was ich mir persönlich aber einfach noch nicht zutraue. Ne? Also ich finde, da muss man wirklich gut drauf vorbereitet sein. Aber ich dürfte Frauen begleiten.
Schön.
Nachdem sie eine belastende Geburt hatten. Ja, okay. Was ich auch wichtig finde, dass es die Möglichkeit gibt.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass es das gibt und kann man ja vielleicht bei Insta mal suchen oder so. Es gibt ja sicherlich auch Frauen, die das schon machen. Also ich kenne jetzt auch nur eine Ärztin, die sowas macht. Kann ich auch noch immer
Trauma in die Shownotes schreiben.
Genau, die macht sogar Trauma auch. Ja. Ja, aber wir können das ja vielleicht trotzdem in die Shownotes mit aufnehmen, weil es hat dir ja auch geholfen, diese Fortbildung zu machen, um auch mit deinem eigenen Trauma in Anführungszeichen umzugehen, ne?
Ja, ich gebe dir gerne nochmal den genauen Titel und weiter.
Ja, genau. Sehr schön. Okay, dann vielleicht eine übergreifende Frage zu unserem Hauptthema Wutanfälle. Hattest du jemals im Kopf, dass deine Geburt was mit dem Charakter deines Babys zu tun haben könnte?
Ja, hatte ich auf jeden Fall. Auch die ganze erste Zeit mit Baby, nicht unbedingt Wut, aber also mein Sohn hat jetzt zwei Extreme irgendwie, die mir auffallen. Das ist halt einmal extreme Unsicherheit, extrem ängstlich, schüchtern und diese krassen Wutanfälle und alles, was in Richtung Unsicherheit, Schüchternheit, Scham, tatsächlich bei ihm auch, mir irgendwie aufgefallen ist, habe ich mir so ein bisschen zugeschrieben, dass ich einfach im
Okay.
Umgang mit ihm zu ängstlich bin oder war.
Aber nicht jetzt per se dieses Geburtserlebnis oder hat das auch am Anfang
Nein.
vielleicht mitgewirkt? Nein? Okay, cool.
Ich glaube, es war die ganze Schwangerschaft, dass ich da schon was mitgegeben habe. Und dass
Okay,
ich
du
einfach
hast eher
ihm.
die Schuld bei dir gesucht. Ja, okay.
Ja.
Okay,
Weil
verstehe.
meine Tochter zum Beispiel ist ein anderer Schlag. Ne, die ist halt einfach, komm, ich laufe los, ne, mir egal, hier ist meine Bühne, ich zeige mich ein. Und ich war da halt während der Schwangerschaft entspannter und auch dann viel entspannter und lockerer und lasse sie viel mehr machen, hochklettern. Was ich mal beim Sohn einfach nicht gemacht habe, ne? Auch bis heute Schwierigkeiten habe, ihn so ein bisschen loszulassen. Ganz
Okay,
anderes.
sehr gut. Weil ich wollte darauf hinaus, ich habe das auch letztens erst bei einem Vortrag von Nora Imlau gelernt, die macht ja ganz viel so für bedürfnisorientierte Erziehung, dass es nämlich nicht dieses eine Momentum gibt, was dafür sorgt, hey, mein Kind ist jetzt so und so. Also ich dachte, du würdest das vielleicht denken, vielleicht, also ein bisschen denkst du es ja vielleicht auch durch die Schwangerschaft, du warst ängstlich etc. Klar, sicherlich geben wir da unseren Kindern was mit. Aber du hast ja auch gerade schon erwähnt, der Charakter deiner Tochter ist ganz anders. Also ich bin ja ganz fest davon überzeugt, unsere Babys kommen mit Charakteren auf die Welt. Klar, wir haben da ein bisschen Einfluss drauf, ne? Aber ich wollte uns allen hier nochmal ein Aufatmen ermöglichen, dass halt nicht der eine Moment, die Geburt war so und so und deswegen ist mein Kind so und so. Oder bei mir wäre zum Beispiel, ich hatte mein Kind beim Nähen und bei der Plazenta-Geburt nicht auf der Brust. Also ich habe nicht gebonnet in dieser wichtigen Golden Hour. Das hat mir ja auch im Nachhinein so wehgetan. Und ich dachte dann, unsere Stillbeziehung hat deswegen so dolle gelitten. Also klar sind da bestimmte Dinge natürlich, spielen da mit rein, aber es ist trotzdem nicht diese kausale Kette. Das eine war so, deswegen ist das andere so. Ne? Das wollte ich
Ja.
nur noch mal teilen. Und jetzt lasse ich dir auf jeden Fall einmal das Wort zukommen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer ausführen. Du hast jetzt schon gesagt, es gibt zwei besondere Richtungen. Wann habt ihr das gemerkt? Ist das jetzt immer noch so? Ich meine, ihr seid jetzt 4 Jahre lang schon Eltern von eurem tollen Sohn und ja, erzähl gerne mal.
Ich glaube sogar, dass ich erst im letzten Jahr und vielleicht auch vor allem in den letzten Monaten angefangen habe, nach irgendwelchen Begriffen oder Kategorien zu suchen, in die wir ihn irgendwie einordnen können, um es uns leichter zu machen, aber auch den Umgang mit ihm und für ihn auch erleichtern. Im ersten Jahr oder weiß ich nicht, auch die ersten 2 Jahre war es für mich klar, okay, er ist sehr schüchtern und neigt zu Wutanfällen, die aber da noch sehr selten waren. Das war für mich aber wirklich Unsicherheit, ne, die er vielleicht von mir hat. Ich war als Kind ja genauso, das weißt du ja vielleicht auch noch. Also ich bin grundsätzlich auch schüchtern. Ich dachte, okay, ist einfach vererbt. Es ist sein Charakter. Es ist eine Trotzphase, Autonomiephase, aber ich habe nicht weiter gesucht. Und mit dem Wechsel in den Kindergarten vor allem ist es extrem geworden. Also wirklich schlimme Wutanfälle, die oft einfach direkt nach dem Kindergarten waren, oft aber auch einfach nur zu Hause, das heißt nur ich oder mein Mann haben das abbekommen, in der Öffentlichkeit aber eigentlich gar nicht. Das ist auch weiterhin so, dass er das sehr reduziert macht. Er ist jetzt kein Kind, was sich im Supermarkt auf den Boden schmeißt, weil er irgendwie da keine Süßigkeit bekommt, sondern lässt uns das sehr zu Hause spüren. Es ist auch so, dass wir schon unseren Alltag sehr darauf auslegen, was wir machen. Also es ist unmöglich, dass wir vor und nachmittags irgendwie große Action haben, aber wir wissen, dann dreht er völlig durch. Ich weiß auch, wenn ich irgendwie seine Spielfreunde aus dem Kindergarten besuche und dann nach Hause komme, sobald ich die Haustür betrete und wir hier reinkommen, werde ich angeschrien. Ne? Und das ist so krass teilweise geworden. Manchmal glaube ich, klar, es war zu viel, es ist zu warm, er hat Hunger, aber ich habe nicht den einen Auslöser gefunden bisher, der ihn so wütend werden lässt. Wir lernen langsam erst den Umgang mit diesen Wutanfällen, aber wir sind halt noch nicht richtig schlau geworden, was es sein könnte, weil er halt parallel diese große Unsicherheit und Scham auch in sich trägt. Ob das alles zusammenhängt oder vielleicht auch wirklich nur Charakter ist oder eben High Need ist, wir wissen es einfach nicht und sind da total auf der Suche, weil wir einfach finden, es sind Extreme, die wir mit anderen Kindern vergleichen automatisch. Ne? Man guckt ja, wie erlebt man andere Kinder und nur darauf bauen wir irgendwie unsere eigene Meinung aus und gucken, ob er vielleicht mehr Hilfe braucht als andere Kinder. Oder halt auch einfach nicht. Wir wissen es einfach nicht und sind da sehr überfragt.
Ja. Ist das bei euch auch schon so früh losgegangen? Ich weiß ja noch, ich habe dir irgendwann mal geschrieben, ich glaube, da war er 9 Monate alt, so fast 10. Und ich so, was ist denn hier los? Ich dachte mit 2 Jahren irgendwie Autonomiephase. Und es fing an, dass er unser Baby jetzt, seinen Kopf auf den Boden gehauen hat beim Krabbeln, weil irgendwas nicht geklappt hat. Jetzt macht das auch immer noch extrem, wenn ich mich halt von ihm entferne. Wir sind immer noch krass in dieser Fremdelphase. Kommt mir hinterher gekrabbelt und wenn es halt nicht so läuft, wie er will, haut er seinen Kopf auf den Boden. Wo ich dachte, Alter, es geht in Richtung selbstverletzendes Verhalten ja auch schon. Klar, die verstehen das noch nicht, aber macht er ja in dem Moment. Das war bei euch auch ungefähr so früh, weißt du das noch?
Ja, unter 1 auf jeden Fall. Ich habe da Videos von, wie er das macht, auf dem Boden und an die Wand seinen Kopf halt wirklich schlagen. Ich habe auch beim Kinderarzt und habe gefragt, okay, ist das irgendwie noch ein Häkchen normal? Was kann ich dagegen tun? Und Aussage war, nein, die Kinder wissen schon, ob es ihnen wehtut und wie doll sie das machen können. Also lassen sie ihn erstmal machen. Außer es ist natürlich, es besteht halt wirklich Gefahr. Ein anderer Boden, den er vielleicht bisher noch nicht kannte oder weiß ich nicht. Aber ja, hat er auch gemacht.
Okay, ja. Ich glaube auch, wir sind da gar nicht so alleine, wie wir denken, weil ich dann auch unterschiedliche FreundInnen gefragt habe und es war dann doch häufiger der Fall, als ich dachte. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir drüber sprechen, weil es sind ja jetzt nicht unsere Kinder, die hier plötzlich komplett aus der Norm fallen. Ich weiß auch noch, ich hatte mich in der Schwangerschaft mit so einem Buch vorbereitet. Ich weiß gar nicht leider, wie die Autorin heißt, aber es heißt So viel Freude, so viel Wut. Da geht es tatsächlich um High-Need-Babys, weil ich Angst hatte, dass wir so ein Kind bekommen. Also ich will gar nichts gegen diese Kinder sagen, aber ich wusste einfach, hey, wenn das der Fall ist, ist nämlich 1 von 5 Kindern, statistisch gesehen, also gar nicht so gering, dass einen das trifft. Also das hört sich alles so negativ an, aber ich will nur sagen, man braucht einfach eine Vorbereitung dafür, glaube ich, oder auch wie man seine Kinder in diesen Emotionen begleiten kann. Und für mich war es einfach hilfreich zu wissen, hey, es gibt Menschen, kennen wir auch von uns selber, da sind bestimmte Emotionen extremer in der Ausführung. Und das hat mir persönlich auch schon ein bisschen geholfen. Und trotzdem sitze ich jetzt da und denke mir so, was soll ich jetzt machen? Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, du hast dann auf jeden Fall Kinderarzt um Hilfe gebeten. Und wie hat sich das weiter ausgewirkt, als er dann, keine Ahnung, ist es irgendwann besser geworden? Weil ich habe so im Kopf, okay, gerade ist er frustriert, weil er kann mir nicht zu Fuß quasi hinterherrennen. Er kann nicht so schnell das machen, was er eigentlich möchte. Ich habe so die Hoffnung, wenn er sprechen kann, wenn er laufen kann, ist er selbstbestimmter an seinem Verhalten. Vielleicht hilft das? Hilft es nicht?
Ist es nicht? Also bei uns jedenfalls nicht. Bei uns ist es eher ein Tucken schlimmer geworden. Also die Schüchternheit begleitet ihn einfach sein Leben lang. Mal besser, mal weniger gut. Die Wut ist schlimmer geworden. Im Kindergarten zeigt er das Verhalten nicht, was ich wichtig finde. Bei uns wirft er uns nämlich auch mit Sachen ab, die auch wirklich einen verletzen können. Ne? Haut oder tritt uns extrem. Das macht er aber tatsächlich im Kindergarten nicht. Also äußert das wirklich auch bisher nur zu Hause. Es wird aber krasser. Also er schreit sehr intensiv, hat nicht mehr dieses selbstverletzende Verhalten. Ne? Wenn man das so nennen will, zeigt er nicht mehr unbedingt. Es äußert sich eher gegen uns. Aber ich habe Tage oder Wochen, da passiert es täglich, dass er so dolle brüllt und schreit. Und es sind halt auch Auslöser, die für mich manchmal einfach nicht verständlich sind. Ne? Dann will er ein bestimmtes Müsli haben, was aber einfach nicht da ist. Also er kann ja auch in den Schrank gucken und sehen, es ist einfach nicht da. Und er rastet völlig aus. Oder seine Schwester nimmt eine Kleinigkeit weg, er rastet völlig aus. Wir machen den Fernseher aus und es dauert ewig, bis er sich wieder beruhigt, was ich mit dem Fernseher verstehen kann. Ne? Da sind sie ja alle irgendwie dann ein bisschen mit Medien. Aber wir verstehen halt nicht die Ursache oder den Auslöser für so extreme Wutanfälle. Und ich würde sagen, es ist extremer als nur in einer Trotzphase, weil irgendwas nicht funktioniert. Er ist sehr spät ins Sprechen gekommen, also wirklich sehr spät. Das klappt jetzt schon also gut. Das heißt, er könnte sich auch verbal äußern und motorisch, das kriegt er ja alles hin. Es sind halt wirklich Kleinigkeiten, die ihn völlig wütend werden lassen.
Ja, okay. Aber schon mal schön, dass dieses selbstverletzende Verhalten ein bisschen abgenommen hat. Also das wäre auch meine
nicht
Sorge.
Nicht so schön gegen uns, ist auch nicht so schön.
Ja, klar, auch nicht.
Aber das ist natürlich weniger schlimm ein Häkchen, als wenn er sich jetzt selbst dolle verletzen würde.
Ja, und an sich zeigt es ja trotzdem, dass er sich bei euch total sicher fühlt, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, so war das in dem Buch auch beschrieben, dass sie das ja nur da ausleben, wo halt wirklich der sichere Hafen ist, ne?
Ja, beruhigt
Ja.
mich auch in vielen Punkten. Irgendwann ist man aber auch so, dass man auch sauer wird, ne?
Ja,
Also man
klar,
versteht,
ja.
also es ist immer so, ich lese jetzt auch viel und versuche da schon den richtigen Umgang zu finden, aber es schwingt schon manchmal so ein nachtragendes Gefühl bei mir mit, wo ich denke, ey, warum gehst du jetzt so auf mich los? Ne? Also ich tue hier irgendwie alles. Also es ist schon auch, dass man sich selbst da immer wieder sagen muss, okay, er macht das nicht bewusst, sondern weil ihn irgendwas überreizt, stimuliert oder ich weiß es halt eben nicht, ne, was die Auslöser sind. Und er macht das jetzt nicht, um mich persönlich zu ärgern oder sowas. Ne? Und ich finde es auch schön, dass er das bei uns ausleben darf und ausleben kann. Finde es für ihn aber auch sehr traurig und schade,
Ja.
dass er so viel vielleicht schlucken muss in anderen Situationen, dass er dann einfach explodiert und sein soziales Fass oder seine soziale Batterie scheinbar vom Nachmittag so voll ist, wenn man es jetzt im Kindergartenbeispiel nimmt, dass er so explodieren muss. Und ich würde mir für ihn wünschen, dass er da vielleicht auch anders mit den ganzen Einflüssen, Reizen umgehen kann.
Ja, voll. Finde, du sagst da so viele wichtige Punkte gerade, weil du meintest ja auch im Vorhinein zu mir, oh, es ist irgendwie schwer, High Need Baby passt nicht richtig. Nur Wutanfälle trifft es auch nicht. Du hattest ja gesagt, vielleicht hochsensibel. Das würde ein bisschen in die Richtung gehen, ne? Weil ich
Ja,
sehe
ja.
mich da auf jeden Fall auch drin und ich habe so ein bisschen oder früher auch schon mal die Kategorien dazu gelesen. Es ist ja voll oft, dass dann die Menschen schnell reizüberflutet sind. Bei mir stimmt es total mit, was Geräusche angeht. Ich muss immer diese perfekte Lautstärke beim Essen haben. Also wir hören öfter so ein bisschen Musik, nicht jeden Tag, aber ich raste aus, wenn es zu laut ist, ne? Oder ich hasse im Radio dieses Werbegequatsche. Es muss aus. Felix ist immer genervt, aber mittlerweile weiß er es auch schon. Ich immer von ganzem Bett her dieses Radio ausmachen. Jetzt gerade im ersten Babyjahr ist noch schlimmer geworden, weil ich so eh schon überreizt bin, dass ich nicht
Krass.
das auch noch kann, ne?
Ja, ist voll interessant. Also ich gucke auch ein bisschen mehr in die Richtung. Er ist halt auch empfindlich, was die Haut angeht.
Ah ja.
Wir hatten Phasen, da mussten wir halt jedes kleine Zettelchen abschneiden, was glaube ich viele Kinder auch haben. Das war bei ihm aber schon auch wieder ein bisschen extremer, würde ich sagen, als im Vergleich zu anderen Kindern. Wir haben eine Phase, dass er nur enge Klamotten anziehen will und möglichst kurze Klamotten. Man sagt, bei Sensiblen ist es oft, dass sie eher weite Klamotten haben wollen. Wir haben das Gefühl, er braucht die, er muss sie fühlen am Körper, dass sie da sind. Er hat so ein hohes Sicherheitsgefühl. Wir denken, vielleicht ist es, dass er die Sachen nicht verlieren will, ne? Dass er weiß, die sind irgendwie da. Geräuschempfindlich dolle, er riecht extrem. Also da sind schon Lautstärke, ne? Kindergarten ist natürlich so viel los. Und wenn dann hier zu Hause noch irgendwie seine Schwester zu laut ist, das ist zu viel für ihn. Aber
Ja.
andere Sachen passen auch nicht. Er ist nicht sehr sprachgewandt. Er ist nicht übermäßig empathisch. Er ist total aufmerksam und lässt mich immer ein Eis probieren. Es ist ganz süß, wie er sich um uns kümmert. Aber so manche Aspekte passen auch nicht so richtig in dieses hochsensible Thema.
Ah
Und deswegen,
ja,
wir sind so
okay.
auf der Suche, aber auch
Ja,
keine Experten. Ne? Hast du ja auch gesagt, wir
ja,
wissen es
ja.
halt auch einfach alle immer nicht.
Ja. Finde ich voll spannend, auch dass du uns daran teilhaben lässt. Andere würden jetzt vielleicht sagen, hä, sie ist doch Sozialpädagogin, wie auch bei mir, sie ist doch Ärztin, wie kann sie so eine Geburt gehabt haben? Ne? Nee, eben nicht. Wir sind halt auch alles nur Menschen in dem Sinne. Und man merkt auch, klar hat die Menschheit sich jetzt schon Schubladen aufgebaut und Kategorien, aber da passt halt nicht jeder Mensch rein. Und gerade so Mental Health, was das ja hier so ein bisschen geht, vielleicht auch, ist mir gerade eingefallen, neurodivergent, ne? Also das sind ja, glaube ich, da fällt zum Beispiel ADHS drunter, aber auch Autismus, Spektrumstörung, habe ich gerade einen Insta-Profil, was ich total spannend finde. Die ist gerade in der Diagnostik. Jana, klar, heißt die. Und lässt einen da voll viel dran teilhaben. Also sie hat auch immer gedacht, sie wäre hochsensibel. Und ich finde, Autismus hat auch noch so ein ganz krasses Tabuthema. Man denkt sofort so an, die sind nicht lebensfähig, die Menschen, die sprechen nicht, die sind, haben so eine Inselbegabung oder sowas. Aber nee, es gibt diese Begriffe jetzt gar nicht mehr wie Asperger, beziehungsweise soll das durch Autismus-Spektrumstörung abgelöst werden. Ich habe es geschafft. Ja, finde ich voll spannend, weil wo du das gesagt hast, dass er auch die Klamotten dieses mit dem Sensibel am Körper hat, das davon erzählt sie nämlich auch, dass sie das so dolle hat. Also nur um den Raum zu erweitern und auch dieses Tabuthema zu erweitern, ne? Also dass man schon in alle Richtungen gucken darf und nicht gleich vielleicht denkt, oh, Alarmglocke, mein Kind könnte das und das haben. Nee, auf gar keinen Fall, ne? Wie du auch am Anfang meintest, ihr wollt ihn ja unterstützen, auch für euch und für ihn, ne? Also, dass es einfach, ja, vielleicht Dinge gibt, die man noch tun kann, auch im Alltag. Vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps, wie ihr dann zum Beispiel, wenn du schon weißt, okay, die soziale Batterie ist übergelaufen, wie könnt ihr nach der Kita mit ihm umgehen zum Beispiel? Was hilft?
Es gab Tage, da habe ich jeden Nachmittag was gemacht, weil ich zu Hause mit den beiden durchgedreht bin. Das sind zwei so aktive, so wilde, die überall draufklettern, runterspringen und mir, also ich werde wahnsinnig, weil ich diesem Bewegungsdrang gar nicht immer gerecht werden kann, weil ich eigentlich so eine kleine gemütliche Maus bin. Aber die sind einfach nur aktiv und nur wild. Das heißt, okay, jeden Nachmittag irgendwo anders spielen, ne? Die sind beschäftigt. Ich kann so ein bisschen Verantwortung auch mit losgeben. Hat mir halt persönlich auch sehr gut. Hat die Folge gehabt, dass wir sehr, sehr viele Wutanfälle hatten. Dass ich sagen muss, okay, nachmittags einfach nichts mehr. Ne? Vielleicht einmal in der Woche, aber ansonsten Ruhe. Auch diese ganzen am Wochenende. Eine Sache am Wochenende reicht. Vielleicht morgens schwimmen gehen, aber nachmittags nicht noch irgendwas. Es ist einfach zu viel. Aber es nimmt halt einfach Einfluss auf unseren Alltag auch. Oder morgens ist es ganz schwierig, ihn anzuziehen. Aber man selbst hat so einen Zeitdruck und muss irgendwie pünktlich zur Arbeit, dass es so schwer ist, da immer ruhig zu bleiben. Also es beschäftigt schon die gesamte Familie irgendwie, wenn man einfach versucht, den besten Weg für ihn zu finden, um auch selbst nicht einfach daran, weiß ich nicht, kaputt zu gehen, in Häkchen, weil es halt einfach sehr fordert und anstrengend auch ist.
Total. Wie ist es so in anderen Lebensbereichen von ihm mit Schlaf und Essen und sind da auch irgendwelche besonderen Aspekte oder?
Also Schlaf war ja schon immer schwierig. Er hat ja auch bis zwei war ungefähr in dieser Federwiege geschlafen, auch nachts. Ich glaube aber, dass wir uns das selbst auch ein bisschen in die Schuhe schieben können, dass es vielleicht gar nicht an ihm lag, sondern dass wir auch nicht so das Durchhaltevermögen hatten und also war halt ein Stillbaby, ne, auch jede Nacht alle 5 Minuten irgendwie an die Brust und so weiter. Ich glaube aber, dass wir da auch einfach einiges falsch gemacht haben, ne, und da hätten besser drauf eingehen können. Deswegen weiß ich nicht, ob das unbedingt ein Thema ist. Mittlerweile schläft er gut, auch eigentlich durch. Wir hatten ein riesiges Schnullerproblem. Wir waren jetzt vor kurzem im Urlaub und der Schnuller wurde vergessen, mit in Urlaub zu nehmen. Das hat auch geklappt, aber jetzt hat er halt noch krassere Wutanfälle, weil er den zur Selbstregulierung gut nehmen konnte. Hatte er den im Mund, hat er sich sofort beruhigt. Aber er ist 4, ne? Die Zähne, man sieht schon, dass er so ein Schnullerkind ist. Das heißt, er musste auch weg. Ne? Aber man merkt, dass ihn das jetzt dolle mitnimmt. Und ich glaube auch, dass wir deswegen so krasse Wutanfälle haben, weil er einfach diese eigene Beruhigung nicht mehr hat. Und es hilft kein Kuscheltier oder sowas. Wir haben einfach noch keinen Ersatz gefunden. Aber das war halt ein großes Thema, ne? Schnuller, einfach sehr drauf fixiert. Essen, ja, ich glaube, das ist fast alterstypisch. Ne? Nudeln geht halt immer. Er probiert mal, aber vieles findet er eklig. Aber ich glaube, das ist im Rahmen und irgendwie altersgerecht.
Okay, ja.
Ich würde halt sagen, Schüchternheit, Wut und sensibel auf Hautgeräusche, Gerüche. Das alles ist irgendwie ein bisschen extremer als bei anderen vielleicht.
Okay.
Aber wie gesagt, vielleicht, ne?
Ich
sehe ihn nur und ich sehe die Kinder, wenn wir uns zum Spielen treffen. Ich weiß auch nicht, wie sie abends dann drauf sind oder so, ne? Man unterhält sich natürlich, aber im Endeffekt hat jeder auch seine eigene Wahrnehmung und vielleicht ist alles im Rahmen, vielleicht aber eben auch nicht und wir bräuchten mehr Hilfe.
Mhm.
Das ist so schwierig, finde ich, als würde man weiß einfach nicht, was der richtige Weg ist, ne? Übertreibe ich mal wieder oder ist alles irgendwie okay?
Ja, das ist dieses Game, ne? Was mein Mental Load auch überlaufen. Genau. Total zum Überlaufen bringt, weil ich da auch noch den ganzen Tag drüber nachdenke. Mache ich es richtig? Liegt es an mir, auch mit dem Schlafthema? Ne? Ey, Halleluja. Ich habe mich da ja auch so reingekniet und trotzdem ist es nicht zum Erfolg gekommen. Ne? Mein Baby schläft auch immer noch nicht durch Überraschung, was ja immer diese ganzen Schlafcoaches auf Insta versprechen. Und ich so, ich habe alles so gemacht, wie er gesagt hat, er schläft trotzdem nicht durch.
Ja, krass, ne? Es ist echt hart. Also Mutter sein ist nicht ohne.
Ja, Mann. Und auch mit dem Schnuller. Also ich hatte auch noch mal gelesen, das hat mir irgendwie Entlastung gegeben. Es gibt halt Kinder, die kommen mit einer Selbstregulationsfähigkeit auf die Welt. Ich denke da an unsere Freundin Vanessa mit ihrem Baby. Mhm. Die schläft ja von Tag 1 irgendwie gefühlt nur. Wo ich mir auch denke, wie kann es so ungerecht verteilt sein? Ja, und die kommen das halt selbst. Unser Baby kann es nicht und das kam erst mit 5 Monaten zutage, wo diese Newborn-Phase halt weg war, wo der Charakter plötzlich kommt, ne? Ja. Und nein, er kann es auch jetzt noch nicht.
Ich war so sauer auf Menschen, die dann meinten, ich war heute 2 Stunden wach oder so, nur wo ich dachte, was? Ey, sei froh, dass dein Kind irgendwie nur einmal in der Nacht kurz wach wird, anstatt ich alle 5. Aber klar, für die ist dann auch das mehr als sonst, ne? Wenn es sonst durchschläft, dass du, also ich schlaf gar nicht, ne? Und dann, also so wirklich ganz unterschiedlich und irgendwie wirklich ungerecht, ich weiß auch nicht. Beim zweiten Kind war es genauso, weiß ich nicht. Liegt an mir, keine Ahnung. Schlafen
ist Thema für sich. Jetzt mittlerweile auch ein bisschen entspannter geworden, weil ich habe auch alle Phasen durch. Ey, genau so, nämlich wir hatten ja 4-5 Monate gutes Schlafbaby und dann fing es ja an und ich war so am Boden zerstört. Er meldet sich alle 2 bis 3 Stunden und ich war durch, ne? Ich war durch. Und jetzt ist ja so, keine Ahnung, zwischendurch hatten wir Phasen jede halbe Stunde, jetzt gerade ist eher so jede Stunde. Aber ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Auch morgens, okay, wir haben auch unser System gefunden. Felix steht mit ihm auf, ich schlafe meistens noch ein bisschen alleine weiter. Also irgendwie gewöhnt sich der Körper dran, traurig aber wahr.
Absolut, so ist es eben, ne?
Ja, genau.
Deshalb und dann, ich hoffe, eine kleine Änderung.
Ja. Ich denke mir so, ja, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden und wenn doch, schaffe ich es auch irgendwie. Stimmt, ich fange ja bald an zu arbeiten, dann muss ich da irgendwie durch. Nee, aber apropos Arbeiten, du hast ja lange Zeit auch mit schwer erziehbaren Jugendlichen, glaube ich, gearbeitet. Aktuell Benachteiligten, sagt man, okay. Und du kannst ja gerne mal ein bisschen davon berichten und vielleicht auch die Frage, okay, dein Kind ist jetzt nicht benachteiligt oder irgendwas, aber helfen dir da manchmal auch Konzepte oder so? Oder denkst du vielleicht schon, okay, wenn mein Sohn so und so alt ist, habe ich auf jeden Fall mehr in der Hinterhand, weil ich habe ja schon Erfahrung.
Ja, absolut. Also ich habe ja schon immer bewusst für die Arbeit mit Jugendlichen entschieden oder interessiert und ich glaube, dass das die Phase wird, in der ich echt eine gute Mutter sein könnte, weil das ist einfach die Phase, die mag ich auch gerne. Ne? Also ich arbeite wirklich gerne mit Jugendlichen. Es hilft mir, glaube ich, insoweit, also klar, ich habe eine ganz andere Bindung. Ich bin jetzt nicht persönlich irgendwie betroffen, wenn ich weiß, komm, die sind jetzt heute wieder zu spät gekommen oder haben wieder irgendwas nicht dabei, nicht erfüllt. Betrifft das nicht mein eigenes Leben? Ich kann da dann gut irgendwie auch die Grenze ziehen. Es hilft mir aber, obwohl ich das zu Hause üben muss, nicht nachtragend zu sein. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Thema, weil man sich voll ins Zeug gelegt hat für die Jugendlichen, da irgendwelche Bewerbungsgespräche vereinbart hat, irgendwelche Kontakte spielen lassen und dann gehen sie einfach nicht hin und ne, es geht irgendwie nicht weiter. Da kannst du halt auch dann nicht sauer sein, ne, und irgendwie persönlich beleidigt. Und das versuche ich auch umzusetzen. Zu Hause, dass ich das einfach nicht persönlich nehme, vor allem, weil mein Sohn ein Kind ist und das auch gar nicht bewusst böse macht. Die Jugendlichen können das durchaus schon bewusst steuern, ne, was sie machen. Und ansonsten ist, glaube ich, mein großer Vorteil, dass ich da halt gut Grenzen ziehen konnte und nicht Sachen mit nach Hause genommen habe, was ich einfach hier zu Hause aber deutlich üben muss, mich vielleicht auch mal abgrenzen zu können. Ansonsten freue ich mich so ein bisschen auf die Pubertät. Ich freue mich wirklich drauf, weil ich finde, das ist einfach so eine spannende Phase, in der so unfassbar viel passiert. Mir ist es wichtig, dass ich meine Kinder selbst in dem kleinen Alter schon als eigenständige Person wahrnehme. Also mir ist es auch immer bei der Arbeit wichtig gewesen, nicht irgendwie mich über sie zu stellen oder so zu tun, als hätte ich so die viel mehr Lebenserfahrung, die ich auch teilweise einfach gar nicht habe. Aber dass es mir immer wichtig war, deren Perspektive einzunehmen. Also was würde ich wollen, wie man mit mir spricht? Und das sage ich auch immer bei meinen Kindern. Wie würde ich mich fühlen, wenn man mir jetzt sagt, du benimmst dich gerade wie ein Baby oder so, ne? Also nur so eine Kleinigkeiten, ne? Mein Sohn ist 4 und manchmal macht er halt wirklich Sachen, wo man denkt, hä? Also du bist einfach 4. Und wenn ich dann sagen würde, du benimmst dich echt wie so ein Baby oder Schnuller nehmen nur Babys oder so und auch mit so einem Ton, würde mich das persönlich kränken, weil ich bin ja auch echt feinfühlig, was sowas angeht und das versuche ich total umzusetzen. Habe ich bei der Arbeit gemacht, mache ich bei meinen Kindern auch. Also wie würde ich wollen, dass man mit mir spricht? Und sie als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen. Es ist okay, wenn er heute seine geblümte Leggings anziehen will, weil er sie am schönsten findet. Wieso muss ich ihm aufdrängen, was anderes anzuziehen, nur weil ich es persönlich schöner finde? Ne? Also er darf seine eigene Meinung, seine eigenen Wünsche und Vorlieben haben.
Richtig schön. Finde ich super wertvoll. Hat mir auch irgendwann schon mal eine andere Freundin gesagt, choose your battles. Also, weil teilweise hört man ja schon von den älteren Generationen immer dieses, oh, du verwöhnst dein Kind. Warum muss es noch bei euch schlafen? Oder wie oft soll er dann noch den Becher runterschmeißen oder sowas, ne? Und ich denke mir so, was ist jetzt meine eigene Konsequenz? Muss ich jetzt hier mein Nein durchdrücken oder darf ich es gerade hinterfragen und sagen, hey, er möchte aber gerade sich darin erfahren, dass er selbst wirksam gerade wird, indem er den Becher 5-mal runterschmeißt oder so, ne? Also ich fange auch gerade schon an. Ich hatte erst Nein gesagt und dann denke ich mir so, nö, ich darf auch umschwenken, so gesehen, ne?
Voll, weil es auch das Leben für einen selbst manchmal leichter macht. Es ist nicht unbedingt, dass ich nicht konsequent sein kann. Es gibt Sachen wie Fahrradhelm aufsetzen, musst du halt machen. Ne? Da gibt es kein Nein, weil du es nicht möchtest. Das ist was anderes, weil es zum Sicherheitsaspekt irgendwie beinhaltet. Aber wenn da jetzt gerade, weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Beispiel, aber eine bestimmte Sache so machen möchte, weil er es machen möchte und nur es mir widerspricht, ja warum? Er kann auch selbst für sich entscheiden, was er für richtig hält. Ne? Also in banalen Sachen, ne? Kommt halt immer darauf an, was es gerade ist, aber ansonsten sehe ich das genauso und sehe es auch nicht als Schwäche an. Ich finde, oft kooperieren sie auch viel mehr, wenn man halt auf Augenhöhe einfach begegnet. Also so war es auch bei der Arbeit. Das ist wieder ein Thema, wo es sich irgendwie überschneidet und trifft.
Richtig schön. Danke, meine Liebe.
Ja, gerne.
Fand's richtig, richtig schön. Wirklich. Ich habe dir so gerne zugehört. Du bist so reflektiert und du hast gar keine Scham, du sagst, du hast viel Scham in dir, aber du hast in dem Sinne keine Scham, weil du das so offen und ehrlich teilst. Ich finde das richtig wertvoll. Ich glaube, das wird voll vielen da draußen aus der Seele sprechen. Wir haben ja auch immer unseren Slogan, red's dir von der Seele, Mama. Ich glaube, das hast du hier sehr gut bewiesen und es hat auch für mich den Raum geöffnet, das alles so einfach ungeschönt zu teilen. Ich glaube, das brauchen wir einfach noch viel, viel mehr. Wir sagen ja selber, es hat mir niemand gesagt. Vielleicht sind wir diejenigen, die es aussprechen. Und dann hört es vielleicht hier jemand.
Ich hatte halt in so in der Vorbereitung Angst, dass ich ihn bloßstellen könnte oder sowas. Aber es sind halt einfach Themen, die uns ja auch beschäftigen. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, dass er sich so fühlt, wie er fühlt. Ne? Also ich finde, es ist ja eher schön, wenn er sieht, dass es Menschen gibt, die sich einfach Gedanken machen und ihm irgendwie helfen wollen. Ich hoffe, dass das irgendwie so ein bisschen rüberkommt, dass mir das halt einfach für ihn und für uns alle wichtig ist und ich ihn da nicht irgendwie, weiß ich nicht, bloßstellen möchte.
Genau. Ja. Genau. Und ich habe auch überlegt, weil du hattest den Punkt ja angesprochen, wie es dann wäre, wenn die das irgendwann später hören würden. Ne? Also ich finde, wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, weil es gibt halt gerade diese Phasen und man merkt ja auch, dass wir uns voll die Gedanken drüber machen, dann auch wieder die Schuld bei uns selber suchen oder halt einfach denken, oh Gott, wie soll ich reagieren, wenn er seinen Kopf mit 9 Monaten auf den Boden haut? Also es ist so krass, das auch selbst mitzuerleben. Ne? Und wie viel Raum das irgendwie auch einnimmt dann bei uns in unserer Welt. Was können wir tun, damit es ihnen besser geht, so gesehen irgendwie, ne?
Ich finde, man merkt auch jetzt erst, was unsere Eltern leisten mussten. Ne? Das war für alle das erste Mal. Ich finde es einfach so krass. Ich verstehe ja jetzt Sachen ganz anders und hoffe halt auch, dass meine Kinder irgendwann verstehen, wie schwer auch manche Phasen für einen selber eben waren, ne? Dass man gar nicht wusste, wie man richtig handelt oder dass halt so ein Urlaub, wir sind gerade in der 3. Woche Ferien. Also ich mache auch 3 Kreuze, wenn die jetzt um ist, ne? Also es ist einfach auch viel für einen selber, ne, und dass man selbst mal schimpft, ist halt einfach nur menschlich, ne, und halt wirklich eine Aufgabe, die man so nach und nach reinwachsen muss.
Total. Und hast du denn auch irgendwie das Gefühl, dass es in Anführungszeichen vielleicht irgendwann besser werden könnte? Ich meine, er ist jetzt 4, du freust dich gefühlt schon auf die Pubertät. Gibt's Befürchtungen, dass es vielleicht doch irgendwie ganz ausarten könnte oder hast du das Gefühl, hey, wir kriegen das hin und gerade in dem Thema habe ich auf jeden Fall mehr Expertise, ihn da an die Hand zu nehmen mit Wutanfällen oder was auch immer?
Ja, passt bei beiden Extremen, dass ich mir da auf jeden Fall Gedanken und auch Sorgen mache. Er wird körperlich stärker, das heißt, wenn er weiterhin irgendwie auch wütend uns gegenüber wird, habe ich Angst, dass er tatsächlich irgendwann auch einfach stärker wird und uns wirklich auch irgendwie wehtun kann oder dass er das auch gegenüber anderen Kindern äußert, was er bisher noch nicht macht. In diesem Bereich Schüchternheit, was einfach, glaube ich, auch irgendwie zusammenhängt, tut es mir für ihn einfach leid, weil er sich immer hinten anstellt. Also er geht von Spielgeräten runter, sobald Kinder kommen. Das heißt, er selbst kommt zu kurz. Er holt sich nicht das Eis ab, wenn es irgendwo Eis gibt, ne, weil er sich einfach nicht traut. Und ich wünsche mir für ihn, dass er Selbstvertrauen bekommt, sich für sich einzustehen und dass er einen Weg findet, mit seiner Wut umzugehen. Und ich finde, da sind auch einfach mein Mann und ich noch mehr gefragt, dass wir ihm trotzdem diesen sicheren Hafen geben, dass er diese Wut durchaus ausleben kann, dass wir ihn währenddessen begleiten, ihm aber im besten Fall einen anderen Möglichkeit geben, diese Wut einfach zu verarbeiten oder dass sie gar nicht so extrem erst irgendwie in ihm hochkommt.
Okay.
Untersuchen wir halt, ne, was kann...
Ja. Ich habe direkt irgendwie auch an Sport gedacht. Habt ihr schon irgendwas? Ja. Er ist doch so fußballbegeistert auch, ne?
Ja, haben wir schon probiert. Da wollte er einfach nicht mitmachen, weil er sich nicht getraut hat, ne? Viele Kinder um ihn rum. Wir wollten es jetzt nach den Sommerferien nochmal probieren. Wir haben einen Selbstverteidigungskurs gemacht, hat aber nicht funktioniert, weil er sich einfach nicht von mir gelöst hat. Aber er hat jetzt wieder einen Sprung gemacht. Wir glauben, dass es jetzt vielleicht klappen könnte. Ansonsten denke ich auch an sowas wie Wutbälle in der Hand, ne, dass er da erstmal was rauslassen kann und dass grundsätzlich Sport, Bewegung, Auspowern vielleicht schon hilft, diese Wut auf andere Art loszuwerden. Ein kleiner Boxsack im Zimmer, sowas. Mhm. In solche Richtung denken wir.
Ja, cool. Und merkst du einen Unterschied im Umgang mit deinem Mann? Also ich meine, die sind ja beide gleichgeschlechtlich. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht auch einen Unterschied macht.
Er ist etwas mehr auf mich bezogen. Ich habe manchmal vielleicht das Gefühl, dass es daran liegt, dass ihm eine gewisse Zeit mit mir gefehlt hat, als meine Tochter recht früh hinterherkam, dass er das auch so ein bisschen nachholt und einfordert. Aber mein Mann nimmt sich ganz viel Zeit, ne, macht auch Sachen mit ihm zu zweit und ich glaube, das hilft einfach auch in der Vater-Sohn-Beziehung und dass er dann da auch so ein männliches Vorbild vielleicht hat und er ihm dann vielleicht auch anders begleiten kann. Gerade so Fußball verbindet die beiden auch total, ne, dass es dann vielleicht auch so eine Gemeinsamkeit ist, aber oft bin ich die während der Wutanfälle dann ihn am Ende wieder auffangen kann und begleiten kann, obwohl mein Mann auch die Momente hat, dass das wirklich funktioniert. Da bin ich auch sehr froh und dankbar, dass wir da so ein gutes Team einfach sind.
Ja, ich liebe euch ja auch als Paar. Also, darf ich seinen Namen sagen?
Weiß ich nicht.
S-Punkt.
S-Punkt.
S-Punkt, S-Punkt, P-Punkt und du. Ich liebe euch ja als Paar, weil man einfach merkt, er ist so engagiert. Er ist einfach ein Mann, dem musste man nicht sagen, hey, nimm doch mal deine Rolle als Mann oder als Vater ein. Also in der Hinsicht mache ich mir gar keine Gedanken und könnte mir voll vorstellen, dass euer Sohn da auch mehr noch reinwachsen darf, sich an ihm so als tollem männlichen Vorbild zu orientieren. Ne? Also das wird ja auch mehr mit der Zeit, ne? Dass er, oder hoffe ich bei uns ja auch, ich habe ja auch einen Sohn, und habe das Gefühl am Anfang, klar, Mama mit Stillen und so ist voll der Fokus, aber irgendwann wachsen sie ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr rein in diese Papa-Aufschauen-Rolle.
Ja. Das macht mir gar nichts vor, es wird ganz hart, wenn auf einmal eher der Papa bevorzugt wird.
Das stimmt.
Aber gehört dazu, ist wichtig, ne? Total wichtig für die Entwicklung.
Ja. Okay. Ein großes Danke an dich, dass du hier die Zeit erübrigt hast. Vielleicht war es auch ein bisschen Pause für dich. I don't know.
Absolut, was glaubst du denn?
Sehr schön.
Immer 2 Stunden weg.
Okay, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall irgendwann nochmal. Ist, glaube ich, ganz spannend, dich und deine Kinder mit zu begleiten. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Tschüssi.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.